Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche mit Alexander Wittlings. Kaum ein anderer Gerichtsprozess sorgte dieses Jahr für derartige Schlagzeilen in der Region Trier wie das Verfahren um die mutmaßliche Messerattacke auf der Wittlicher Säubrenner Kirmes. Am 19. August 2023 wird ein 28-Jähriger bei einem Volksfest in Wittlich mit einem Messer tödlich verletzt und stirbt noch an dem Abend. Im Mordverdacht steht ein 26-jähriger Soldat der US Air Force, welcher sich im Streit mit dem Opfer geprügelt hat. Das Besondere an dem Fall: Der Prozess wird nicht vor einem deutschen Gericht, sondern vor einem US-Militärgericht auf der Airbase Spangdahlem geführt. Und genau dort wird der Angeklagte trotz Geständnis und zahlreicher Beweise und Zeugen von einer Jury freigesprochen. Ein Urteil, das für viel Unmut und Unverständnis in der Bevölkerung gesorgt hat und sogar eine Demo vor der Airbase in Spangdahlem zur Folge hatte. Was sich am Militärgericht abspielte, welche Hinweise es auf die Tat gibt und wie es nun möglicherweise weitergeht oder eben auch nicht weitergeht, darüber sprechen wir mit unserem Kollegen und Reporter Hans-Peter Linz. Hi.
Hallo, grüß dich.
HP, du hast den Fall intensiv auch vor Ort am Militärgericht begleitet. Was ist für dich das Spannende an dem Fall?
Ja, in diesem speziellen Fall prallen oder treffen gewissermaßen zwei Welten aufeinander. Das amerikanische Militär und die deutsche Zivilgesellschaft. Das macht den Fall ziemlich spannend, weil aus beiden Bereichen natürlich Interessen vertreten werden und das muss alles miteinander abgewogen werden und das ist halt ziemlich spannend gewesen.
Fangen wir mal von vorne an bei der Tatnacht. Am 19. August 2023 stirbt das 28-jährige Opfer an mehreren Messerstichen in Wittlich. Was ist da passiert? Was weiß man da gesichert?
Also zum Fall weiß man viele Details, wie Mosaikstücke, aber es ist schwierig, sie zusammenzuführen. Ich schicke das einfach vorweg, weil das erklärt auch, warum der Prozess so lange gedauert hat und warum es so viele Vernehmungen gegeben hat. Um so ein bisschen weiter auszuholen, um so in die Geschichte einzuführen, muss man eigentlich schon an den Vortag gehen, an den Donnerstag, den 17. August. An dem Tag besucht ein Freundeskreis, bestehend aus insgesamt 3 amerikanischen Soldaten, mit Freundinnen und Freunden eine Shisha-Bar in Wittlich. Und in dieser Shisha-Bar treffen sie mit großer Wahrscheinlichkeit, dafür gibt es auch einen Zeugen, der das ausgesagt hat, auf das Opfer. Was am späten Abend in der Shisha-Bar da gesprochen worden ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Dazu konnte auch der Zeuge nichts sagen. Und ebenso die Mitglieder dieses Freundeskreises, der nachher auf der Säubrennerkirmes unterwegs war, haben dazu wenig zu sagen gehabt. Aber dann gehen wir einen Tag weiter. Am nächsten Tag, das ist dann der Freitag, 18. August, geht besagter Freundeskreis, zu dem 2 amerikanische Soldaten mit Freundinnen gehören und noch ein paar weitere Leute, geht dieser Freundeskreis auf die Säubrennerkirmes und feiert da mit allen Leuten zusammen und trinkt jede Menge Bier und Alkohol und Wein. Und gegen Ende dieses Abends, also genauer gesagt schon am Samstagmorgen, so um 2.30 Uhr, trifft diese Clique, dann noch bestehend aus 4 Personen, 2 Männer, also 2 amerikanische Soldaten und 2 Frauen, davon eine deutsche Bürgerin, auf das Opfer. Was genau passiert ist, weiß man nur bruchstückhaft. Bedeutet also, wir wissen nicht, wer das Opfer erstochen hat, ihm mit dem Messer so starke Wunden zugefügt hat, dass es nachher verstorben ist. Wir wissen aber, dass es zu einer Begegnung gekommen ist in der Trierer Straße in Wittlich. Das lässt sich auch anhand von Videoaufnahmen einer Überwachungskamera eines Modehauses nachprüfen. Die wurden auch im Prozess gezeigt. Wir wissen, dass es eine Begegnung zwischen der Freundin eines dieser Soldaten und dem Opfer kam. Was dabei gesprochen worden ist, wissen wir allerdings nicht. Dazu wurden keine Aussagen vor Gericht gemacht. Es gab wohl eine Handgreiflichkeit, bei der der Freund dieser Frau, der amerikanische Soldat, mit dem Opfer zusammenkam. Es gab ein Gerangel. Irgendwann muss mit dem Messer auf das Opfer gestochen worden sein. Das Opfer ist dann mit diesem Soldaten taumelnd, rangelnd, etwa 20 Meter die Trierer Straße in einer Zickzacklinie heruntergegangen. Die beiden Personen haben sich also stark umklammert, an den Schultern, am Hals gepackt und dann sind beide auf den Boden gesunken. Der Soldat ist dann aufgestanden und weggegangen. Der andere Mann, der 28-jährige Wittlicher, lag auf dem Boden, blutend. Das wissen wir sehr genau, denn es gab eine Zeugin im Prozess, die in diesen frühen Morgenstunden noch nüchtern war. Eine Frau, die jetzt in Mechernich wohnt, in Nordrhein-Westfalen, die aber aus Wittlich stammte, mit ihrer Clique an dem Tag unterwegs war und Fahrerin war. Und diese Frau hat genau diesen Vorgang beobachtet. Wie die beiden Personen in einer Zickzacklinie rangelnd, sich fest umklammernd, die Straße heruntergegangen sind, zusammengebrochen sind. Das Opfer ist liegen geblieben und der andere Mann, dieser Soldat, ist dann gegangen. Die Frau wusste nicht, dass der Mann, der dort am Boden lag, kurz danach verstorben ist. Diese Frau, diese Zeugin, ist danach erstmal nach Hause gegangen und hat sich erst am Montag bei der Polizei gemeldet, als sie durch unsere Berichterstattung darauf aufmerksam geworden ist, dass dort jemand mit dem Messer erstochen worden ist. Das war eigentlich einer der bewegendsten Momente im Prozess, als diese Frau vernommen wurde, diesen Vorgang nochmal sehr detailliert erläutert hat und dann sagte, der Mann lag da am Boden. Ich ging davon aus, das war eine Schlägerei, wie das auf einer Kirmes üblich ist. Ich habe gesehen, er war voll Blut, er röchelte, aber ich hätte nicht gedacht, dass er stirbt. In dem Moment fing die Frau an zu weinen, war sehr, sehr aufgebracht und da hätte man eine Stecknadel fallen hören können im Gerichtssaal, denn das war vielleicht auch einer der bewegendsten Momente. Es gibt keinen Zeugen, der gesehen hat, dass irgendwo ein Stich ausgeführt worden ist. Wir wissen nicht genau, welche Personen beteiligt waren. Das bleibt alles offen.
Trotzdem wurden dann noch Hinweise gefunden von der Polizei. Was hat man da entdeckt?
Ja, vor allen Dingen hat man das Messer, die Tatwaffe, entdeckt. Die hat in der Lisa gelegen. War natürlich, weil sie die Nacht über im Wasser lag, ziemlich freigespült. Aber nichtsdestotrotz haben die Forensiker in den Vereinigten Staaten, wo das Messer dann nochmal hingeschickt worden ist, mit akribischer DNA-Analyse herausgefunden, dass an dem Messer DNA-Spuren des Opfers sind. Weitere DNA-Spuren konnte man allerdings nicht mehr feststellen. Aber wir sehen auch, an der Stelle führen die Ermittlungen irgendwann in eine Sackgasse hinein, denn wir kommen da an der Stelle nicht weiter. Ansonsten wurden Blutspuren in der Straße natürlich gefunden und es wurden auch noch mehrere Objekte untersucht. Und dazu muss man jetzt wissen, das ist dann das Nächste, was dann geschehen ist, dass besagter Freundeskreis an dem Abend bei einem Soldaten in Wittlich übernachtet hat, weil sie auch alle nicht mehr fahren konnten. Das war so ausgemacht. Und eine Frau hat dann am Morgen dieses Samstags in Trier die Polizei angerufen. Zu dem Zeitpunkt muss sie auch noch sehr, sehr betrunken gewesen sein. Und hat nur gesagt, dass sie Zeugin einer Rangelei war, bei der ein Messer verwendet worden ist. Also das ist die eine Ebene. Auf der anderen Ebene muss man natürlich auch bedenken, dass das Opfer rasch versorgt wurde, in dem Sinn, dass das Deutsche Rote Kreuz kam. Denn die hatten ja auch ein Zelt mit Mitarbeitern und auch einen Notarzt vor Ort wegen der Kirmes. Und waren relativ schnell dann beim Opfer. Ja, das Opfer wurde versorgt, hatte einen 4 Zentimeter langen Stich, hat stark geblutet, wurde vom Arzt dann ins Krankenhaus gebracht, aber ist dann noch im Krankenhaus verstorben. Also zu einer Notoperation, die die noch machen wollten, kam es nicht mehr. Dafür war es zu spät. Ja, und wenn wir jetzt wieder zurückblenden zu der Wohnung, in dem diese Freundesgruppe übernachtet hatte, von dort aus ging dann halt die Meldung an die Polizei. Daraufhin kam die Trierer Polizei nach Wittlich und hat alle erstmal verhört und mit auf die Wache genommen und erste Verhöre durchgeführt.
Und was kam bei diesen Verhören raus? Was haben die da so erzählt?
Ja, bei den Verhören kam als allererstes raus, und das kam dann im Prozess eher spät, kam raus, dass einer der Soldaten ein Geständnis abgelegt hat, dass er mit einem Messer auf einen Mann gestochen hat. Das kam relativ schnell, dieses Geständnis. Allerdings wurde es vor Gericht nicht zugelassen. Auch dazu muss man wieder ein bisschen weiter ausholen. Denn die Rechtsprechung sieht schon mal zum einen vor, im amerikanischen wie auch im deutschen Recht, dass man als Angeklagter sich nicht selber belasten muss. So, dann kommt noch hinzu, dass dieser Mann zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass das Opfer verstorben ist. Und das ist ein ganz wichtiges Argument, ein wichtiger Grund, warum die Vorsitzende Richterin im Militärprozess das Geständnis auch nicht zugelassen hat. Das bedeutet, über das Geständnis wurde kurz informiert, aber auch die Jury hat von dem Geständnis nichts gewusst, weil das das Urteil beeinflusst hätte. Das ist formal juristisch absolut in Ordnung, das wäre im deutschen Recht ähnlich. Es ist für viele überraschend, aber das muss man halt vorausschicken. Daraufhin wurden dann die Leute nochmal weiter befragt von der deutschen Polizei, aber auch von der amerikanischen Ermittlungsbehörde, das OSI, war zu dem Zeitpunkt auch schon vor Ort. Die wurden sofort verständigt und sind ausgerückt, weil es gibt halt auch auf der Airbase in Spangdahlem eine eigene Polizei, die dann mit dazukommt. Weiters wurde die Kleidung sichergestellt von den Menschen, die da waren, also von dem Angeklagten und auch von seinem Freund. Die wurde aus der Waschmaschine gezogen, weil das lag schon alles in der Waschmaschine, weil die Kleidung blutig war. Aber trotzdem konnten auch da DNA-Spuren des Opfers nachgewiesen werden. Also das hat dann nachher funktioniert. Also das konnte man auch rausfinden.
Ziemlich schnell hat dann die US-amerikanische Justiz den Fall übernommen. Wie funktioniert sowas innerhalb von Deutschland? Was sind da die Regeln?
Ja, also das ist ein ganz normales Protokoll, an das man sich hält innerhalb der NATO, dass, sagen wir mal, Soldaten von Mitgliedstaaten im Auslandseinsatz mit der Rechtsprechung des Mitgliedstaates verurteilt oder verhört werden. Das heißt also, es ist ein normales Prozedere, dass die Trierer Staatsanwaltschaft in diesem Fall das Ganze sofort an die amerikanischen Behörden abgegeben hat.
Das würde auch andersrum passieren, wenn jetzt ein deutscher Soldat in Amerika irgendwas...
Genau, das würde andersrum passieren. Wir wissen es auch so ein bisschen aus größeren Mediengeschichten in Afghanistan. Selbst da als Deutschland noch mit bei dem Einsatz in Afghanistan mit beteiligt war, auch da wurden deutsche Soldaten nach deutschem Recht dann verurteilt. Und so wurde ihnen der Prozess gemacht, wenn in Afghanistan was vorgefallen ist. Und da gab es ja auch einige Vorfälle in der Vergangenheit.
Und unter welchen Bedingungen wurde das Ganze dann aufgerollt in der US-amerikanischen Justiz?
Ja, in der US-amerikanischen Justiz wurde das Ganze dann unter dem amerikanischen Militärrecht aufgerollt, verständlicherweise. Also es war kein zivilrechtlicher Prozess, sondern ein Militärprozess. Das ist auch normal, weil im Militär gibt es halt eine eigene Gerichtsbarkeit. Also auch auf der Base in Spangdahlem gibt es so ein Gerichtsgebäude. Da waren wir dann auch im Prozess halt drin. Das hat auch einen besonderen Hintergrund, denn man muss halt wissen, dass das Zivilrecht, besonders in den USA, in einer Kombination von lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften unterliegt, die je nach Bundesstaat unterschiedlich sind. Es gibt zum Beispiel in Bundesstaaten wie Nebraska, Oklahoma oder Alabama noch die Todesstrafe, in Kalifornien oder Washington State nicht. Und das ist jetzt ein Problem fürs Militär, denn da muss das ja irgendwo einheitlich laufen. Und das Militär ist ja auch weltweit im Einsatz. Bedeutet also, um das einheitlich zu machen, hat man sich in den Vereinigten Staaten auf den Uniform Code of Military Justice, UCMG, geeinigt. Und der gilt für alle Militärangehörigen im In- und im Ausland. Und damit gibt es eine eigene Regel und ein eigenes Prozedere, nachdem solche Prozesse abgehandelt werden. Wir haben es also in dem Fall hier mit einem Court Martial zu tun, also einem Kriegsgericht im Gegensatz zu einem zivilen Gericht. Und dieser Court Martial wird von Militärrichtern und Geschworenen durchgeführt. Die sind alle Militärangehörige. Das ist auch wichtig zu wissen. Auch ist die Jury dort etwas kleiner. Und es ist auch für Verurteilungen nicht immer ein einstimmiges Urteil erforderlich, wie es sonst im amerikanischen Zivilrecht der Fall wäre. Ist aber auch wichtig zu wissen, dass die Grundrechte natürlich im Militär, wie auch im zivilen Prozessrecht und wie auch im deutschen Prozessrecht überall gewahrt bleiben. Das heißt also, der Angeklagte hat immer ein Recht auf Verteidigung und einen Schutz vor Selbstbelastung, womit wir es ja hier auch stark zu tun haben, was ja auch entscheidend wurde. Im Gegensatz zum deutschen Rechtssystem hat der Angeklagte im amerikanischen Zivil- und auch im Militärrecht, aber auch ein Anrecht auf eine Jury, also diese Geschworenen. Das kennt man aus dem Spielfilm aus den 50er Jahren, die 12 Geschworenen. Das bedeutet also, dass eine Jury von neutralen Personen letztendlich das Urteil fällt. Das gibt es in unserem Rechtssystem in dem Fall nicht so.
Und das sind keine Juristen, die Jury?
Das sind keine Juristen, sind aber in dem Fall alles Militärangehörige. Da der Angeklagte ein niedrigerer Dienstgrad war, also Airman First Class, also Obergefreiter könnte man dazu sagen, deshalb waren es Offiziere und auch Mannschaftsdienstgrade. Da wird schon drauf Wert gelegt, aber da ist kein Ziviler drin. Und diese Geschworenen-Jury, die darf natürlich nicht von der Base kommen, sondern die wird auch aus der ganzen Welt zusammengeflogen. Genauso wie der Richterin. Die Richterin im Prozess, die kam aus Japan, weil die eigentlich auf einer japanischen Basis der US Air Force im Einsatz ist.
Und wie ist es dann im Militärrecht? Gibt es da die Todesstrafe oder gibt es die nicht?
Nee, die gibt es in dem Fall nicht. Nee. Das wäre auch jetzt für die deutsche Justiz ein Argument gewesen, den Fall an sich zu reißen. Dafür gibt es eine Ausnahmemöglichkeit, die ist aber, ja, die ist schwierig und kompliziert. Aber soweit ich weiß, wäre, sagen wir mal, bei Bei der Gefahr einer Todesstrafe hätte man das anders regeln können.
Und was gibt es da sonst noch für Unterschiede zum deutschen Recht? Was lief da anders?
Ja, was anders läuft, das gilt aber auch für das amerikanische Zivilrecht, ist, sagen wir mal, die Linie. Die Staatsanwaltschaft im deutschen Recht, die ist keine Partei in einem Prozess. Das heißt also, sie sagt nicht, der ist jetzt zwingend schuldig oder unschuldig, sondern die Staatsanwaltschaft ist praktisch die Bündelung von allen Ermittlungen, die dann natürlich zu einem Vorverdacht und einem Verdacht kommt. Bedeutet also, die Staatsanwaltschaft im deutschen Rechtssystem, die kann auch mal umschwenken oder den Fall neu beurteilen während des Prozesses. Im amerikanischen Prozessrecht ist das anders. Die Staatsanwaltschaft, die nennt man dann auch Government, also Regierung. Und das deutet schon darauf hin, der Fall heißt ja USA gegen Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft einigt sich auf eine ganz klare Linie und sagt dann, dieser Angeklagte ist schuldig und bietet alles auf, um diese These zu untermauern. Dazu werden alle Beweise vorgetragen, alle Verhöre vorgetragen, es werden Videos vorgeführt und so weiter und so fort. Die Verteidigung, Defense, the Defense Counselor, der wiederum setzt natürlich jetzt alles darauf, dass es im deutschen Recht gleich seinen Mandanten irgendwie unbeschuldet aus dem Prozess herauszuführen. Das war in diesem Fall auch ein ziviler Anwalt von einer großen Kanzlei in den Staaten, der allerdings auch schon gedient hat und auch Militärerfahrungen hat und darauf spezialisiert ist. Der kam aus Virginia, wurde der eingeflogen und hat halt in einer sehr klaren Linie es geschafft, seinen Mandanten als unschuldig aus dem Prozess herauszubekommen.
Jetzt hast du den Fall ja intensiv begleitet. Du und deine Kollegen, ihr wart bei allen 11 Verhandlungstagen dabei. Und das war ja auch ein Riesending in den Medien. Mit was für Erwartungen bist du in den Prozess gegangen?
Ja, also mit den Erwartungen muss ich auch ein bisschen weit ausholen. Ich habe viel Verwandtschaft in den USA und kenne Amerika so ein bisschen halt auch und wusste genau, dass es mit Sicherheit sehr, sehr penibel und sehr genau zugeht. Denn manche meinen, in Amerika wäre alles lockerer, aber wer, sagen wir mal, mit amerikanischen Behörden zu tun hat oder andersrum gesagt, wer den deutschen Amtsschimmel kennt, der müsste noch den amerikanischen kennenlernen, der legt da noch mal eine Schippe drauf. Also mir war klar, dass da mit Sicherheit sehr, sehr präzise und genau gearbeitet wird. Und das hat sich auch den ganzen Prozess über so gehalten. Und ich bin eigentlich so gesehen sehr neutral in den Prozess reingegangen, weil ich auch keine Idee hatte, wie das Urteil zustande kommt, ob derjenige schuldig gesprochen wird oder nicht. Aber ja, das waren praktisch so meine Erwartungen. Also ich wusste, dass da mit Sicherheit ein sehr, sehr transparenter, sehr akribisch aufgeschriebener und protokollierter Prozess stattfinden wird, zumal ja auch ein gewisser politischer Druck dahinter gestanden hat. Denn es ist ein amerikanischer Soldat, dem in Deutschland der Mord an einem Deutschen vorgeworfen wird oder die Tötung. Und das hat natürlich schon eine gewisse Reichweite. Und dann muss man schon auf Transparenz setzen. Und darf sich da keine, ich sage jetzt mal, Schnitzer erlauben, die das Ganze in irgendeiner Form angreifbar machen. Und das haben die eigentlich sehr gut gemacht.
Und wie war es dann im Gerichtssaal? Du begleitest ja schon seit Jahren Gerichtsprozesse, auch für den Trierischen Volksfreund. Wie hat das Ganze auf dich gewirkt?
Also es war ein Militärprozess und in dem Fall muss ich sagen, im Gerichtssaal herrscht militärische Disziplin. Also ja, da steht dann so ein, weiß ich nicht, Feldwebel mit Uniform und Kordel, der sagt dann, oh, raise up, dann müssen alle aufstehen und dann dürfen sie sich wieder hinsetzen, wenn die Richterin reinkommt. Ist bei uns ähnlich, aber nicht so mit dieser Ankünde. Es darf überhaupt nicht gesprochen werden. Ich kenne es aus deutschen Prozessen, dass man schon mal auf der Pressebank oder halt auf der Publikumsbank schon mal mit seinem Kollegen kurz sich austauschen kann. Das geht also gar nicht, das wird sofort unterbunden. Wir mussten natürlich auch Handys und alles vorne abgeben. Wir wurden jedes Mal, wenn wir in den Gerichtssaal gegangen sind, nochmal abgesucht. Also Jacke ausziehen, Tasche ausleeren. Wir wurden gescannt mit so einem Metalldetektor jedes Mal. Und im Gerichtssaal war wirklich nur ein Kugelschreiber und der Notizblock zugelassen. Ansonsten muss ich aber auch sagen, vom Prozedere her, war das sehr, sehr diszipliniert. Das heißt also, die Verteidigung wie auch die Anklage haben sehr, sehr klar alles ausformuliert. Sie haben, wenn ein Zeuge geladen war, nachdem der seine Aussage gemacht hat, wurde immer noch mal nachgefragt, Mr. Sowieso, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie gerade gesagt haben, dies und das haben Sie beobachtet. Das war schon alles sehr akribisch und sehr, sehr genau.
Jetzt ging es in dem Prozess ja mehrere Tage hin und her zwischen Anklage und Verteidigung. Was waren da die Argumente?
Also die Argumente seitens der Anklage, das ist wie so eine Story oder wie so ein, fast schon wie so ein Krimi, wird das vorbereitet. Es gibt das Eröffnungsplädoyer, da sagt dann die Anklage, XY ist schuldig und ich beweise Ihnen in so und so vielen Schritten, warum der schuldig ist. Und der Verteidiger kommt dann halt auch vor die Jury und vor die Richterin und sagt dann, mein Mandant ist unschuldig und ich sage Ihnen deshalb und deshalb und deshalb. Und diese Kapitel werden dann über den Prozess durchgespult sozusagen. Bedeutet also auch, dass zu Beginn des Prozesses nochmal ganz klar die Richterin sagt, so, Verteidigung, Sie haben Beweisstück XYZ vorgelegt. Gibt es noch was Zusätzliches? Ja, nein. Dann wird genickt und muss laut und deutlich Yes, Sir, Yes, Ma'am und so weiter gesagt werden. Dasselbe gilt für die Verteidigung. Das heißt also, aus der ganzen Menge an Beweisen, die sind alle durchnummeriert, das waren über 100 Posten, also von einer E-Mail über einen Chatverlauf in Facebook Messenger bis zu Zeugenaussagen, bis zum Messer, bis zu diesem, bis zu einem Hoodie, bis zu Turnschuhen, inklusive der ganzen Analysen, die gemacht wurden. Das wird alles akribisch aufgelistet, nummeriert. Und am ersten Tag geht es eigentlich dann nur darum, dass die Richterin sagt, so, Verteidigung, du hast die Posten XYZ vorgetragen. Gibt es noch was dazu? Ja, nein. Da wird jeder abgehakt. Und dasselbe gilt dann auch für die Anklage. So, und dann fahren die halt gegenseitig dann ihre Beweismittel auf. Dazu zählt dann eben zum Beispiel eine Sachverständige, die aus Colorado eingeflogen ist. Die ist dort Forensikerin und hat ein Hoodie untersucht auf DNA-Spuren vom Opfer und so weiter und so fort. Und zu jedem dieser Zeugenvernehmungen oder dieser Präsentation von Beweismitteln kann dann die Staatsanwaltschaft, also the government, also die Anklage, noch was zu sagen und natürlich auch wiederum die Verteidigung. Und so geht das praktisch dann die ganze Zeit über. Da gibt's dann vielleicht auch mal Tage, an denen nichts besonders Brisantes passiert, aber wiederum andererseits Tage, wie zum Beispiel dieser eine Tag, als die deutsche Zeugin vernommen wurde, die dann total berührt noch mal fast zusammenbrach, als sie sagte, sie wusste nicht, dass der Mann tot war, der da vor ihr lag. Da kommen dann all diese Dinge zusammen. Und am Ende vom Prozess, wenn dann so die Final Statements von beiden Parteien nochmal vorgetragen werden, dann ist eigentlich schon so ein Showdown sozusagen, so kann man das schon sagen. Ich erinnere mich halt gut an die Anklägerin, also auch eine Offizierin der US Air Force, die dann sich Gummihandschuhe angezogen hat und nahm die Tatwaffe in die Hand und klappte die auf und stand dann wirklich mit der Tatwaffe vor der Jury, zeigte so in die Luft und sagte, da sitzt der Angeklagte und ich sag Ihnen jetzt, es gibt gute Gründe, warum er das getan hat. Er hat schon am Vortag in einem Chatverlauf geschrieben, das wurde ja schon dargestellt, Tonight I choose violence, hide your wives, hide your children. Heute Nacht wähle ich Gewalt, versteckt eure Frauen, versteckt eure Kinder. Das und das ist passiert und er hat nur noch auf seinen Moment gewartet. Und er hat mit dieser Tatwaffe schon im Vorfeld zwei Personen bedroht. Und dann kam seine große Stunde und so weiter und so fort. Also das wird schon ziemlich beeindruckend dann aufgezogen.
Es ist mehr oder weniger eine Show, auch um die Jury zu beeinflussen, oder?
Ja, zu beeinflussen im eigenen Sinne. Ja, natürlich, klar. Das ist also Show schon so ein bisschen. Das klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, aber das ist jetzt nicht so ein schnödes Vortragen oder Ablesen von einem Manuskript, sondern man sieht natürlich, da ist jemand überzeugt von seiner These, dass er schuldig ist. Und trägt das mit allem, was ihm zur Verfügung steht, vor. Und genauso macht's ja auch dann die Verteidigung. Der sagt natürlich, mein Mandant ist unschuldig. Denn die Staatsanwaltschaft hat das und das nicht zur Sprache gebracht. Das und das fehlt noch in der Beweiskette und. Und dann führt das alles zusammen. Dann geht die Jury praktisch mit diesem Wissen raus und muss sich dann beraten.
Jetzt gab's ja wirklich zahlreiche Hinweise. Trotzdem wurde der US-Soldat von der Jury für unschuldig erklärt. Weiß man warum?
Ja, es gibt keine Begründung. Das ist nun mal auch so vorgesehen. Deshalb können wir da im Grunde genommen nur spekulieren. Aber ich muss sagen, für mich selbst, ich hätte ihn auch nicht für schuldig gesprochen. Denn man muss sich überlegen, was für eine Verantwortung dahinter steckt, jemanden des Mordes für schuldig zu befinden. Das bedeutet in den Vereinigten Staaten, dass der sein Leben lang, sagen wir mal, weggesperrt wird. Das heißt, ich ruiniere ein Leben. Und wenn ich das mache als Mitglied einer Jury, dann muss ich dafür wirklich triftige Gründe haben. Und der springende Punkt ist der, Es gibt eben nach wie vor keinen Zeugen, der gesehen hat, dass der Angeklagte in irgendeiner Form das Opfer attackiert hat. Es gibt noch nicht mal Nachweise auf der Kleidung des Angeklagten, dass er DNA-Spuren vom Opfer hat, außer minimalen Blutspuren an seinen Schuhen. Aber mit denen ist er ja auch durch die Szenerie irgendwie gegangen. Auch wenn alles andere drumherum eine mögliche latente Gewaltbereitschaft anhand dieses Chatverlaufes, den ich vorhin erzählt habe, auch diese zwei Bedrohungssituationen mit dem Messer, die als Joke dargestellt wurden, auch wenn es all diese Verdachtsmomente gibt, wissen wir aber immer noch nicht final, ob er es tatsächlich gewesen ist. Und es gab ja auch noch Zeugen aus dem Lager des Opfers. Da wurden ja auch noch zwei Herren vernommen und befragt. Und auch die konnten sich an so gut wie nichts erinnern und konnten keine weiteren Aussagen dazu machen.
Es war natürlich auch viel Alkohol bei einem im Spiel.
Ja, also von den Blutproben her und allem waren die eigentlich alle sternhagelvoll im Endeffekt. Von daher bleibt das alles in so einem Nebel, in so einem unbefriedigenden Nebel von Halbwissen, von kleinen Mosaikstücken, die in so einem Nebel liegen und die man einfach nicht zusammenfügen kann. Die man vielleicht schon zusammenfügen kann, aber nicht weiß, ob sie so passen.
Also im Zweifel für den Angeklagten. Viele Hinweise zeigen aber auch auf einen zweiten Verdächtigen, der auch in die Rangelei irgendwie verwickelt war und auch blutüberströmt gewesen sein soll. Wird dieser Mann nun angeklagt?
Nein, da ist noch nichts vorgesehen, denn für das amerikanische Militärgericht ist der Fall jetzt abgeschlossen. Das heißt also, da gibt es jetzt keine Ansätze für. Von daher ist der Fall geschlossen.
Und der Angeklagte darf jetzt auch nicht mehr in Deutschland vor einem deutschen Gericht angeklagt werden, oder?
Soweit ich weiß, ist das auch nicht der Fall. Also ich habe diese Frage halt auch unserer deutschen Staatsanwaltschaft hier in Trier gestellt. Und die hat mir auch klar geantwortet, eine erneute Übernahme des Verfahrens durch die deutsche Justiz ist nach dem ergangenen Urteil des US-Militärgerichts nicht möglich. Nach Artikel 7 Absatz 8 des NATO-Truppenstatuts kann ein Angeklagter, der in einem Strafverfahren, das von den Behörden einer Vertragspartei gegen ihn durchgeführt wurde, freigesprochen oder verurteilt worden ist, nicht wegen derselben Handlung innerhalb desselben Hoheitsgebietes von den Behörden einer anderen Vertragspartei erneut vor Gericht gestellt werden. Heißt also, die Wirklichkeit, dass da in irgendeiner Form nochmal ermittelt wird, ist so gut wie 0%.
Vor Gericht waren ja auch die Angehörigen des Opfers vor Ort. Wie haben die reagiert?
Ja, also die sind natürlich super enttäuscht. Die waren vor Ort. Ihnen wurde auch, nachdem sie darum gefragt haben, dann auch noch ein Dolmetscher zur Verfügung gestellt in einem separaten Raum. Sie konnten also den ganzen Prozess verfolgen. Ja, wie sagte der Vater zu mir am Telefon, er fühlt sich mental vergewaltigt. Das kann ich verstehen, denn sie mussten die ganze Tat, alles, was sie jetzt seit 14 Monaten beschäftigt, haben sie jetzt nochmal mit allen bekannten Details sozusagen aufgetischt bekommen. Sie mussten nochmal mitfühlen, wie ihr Sohn blutend verstorben ist, auf ganz entsetzliche Art und Weise. Es war ja, wie wir wissen, ein Stich in die Leber. Dann verblutet man, da ist auch eigentlich so gut wie nichts mehr zu machen. Das war natürlich grausam. Also jeder, der mal einen geliebten Menschen verloren hat, der kann das nachempfinden. Wenn man das da nochmal durchmacht, das ist wie so ein Trauma. Also das fand ich ganz fürchterlich. Die Familie ist ja auch mit der Erwartung in den Prozess gegangen, dort einen Abschluss finden zu können. Und dazu ist es nicht gekommen. Und das ist natürlich ganz bitter und ganz frustrierend und das ist einfach grausam.
Auch in der Öffentlichkeit stieß das Urteil ja auf viel Unverständnis. So kam es zum Beispiel unter dem Motto Justice for Mika auch zu einer Demo vor der Airbase, an der ca. 800 Menschen Kerzen vor dem Haupttor ablegten. Wie war da die Stimmung bei der Demo bzw. bei den Demonstranten?
Ja, also die Stimmung war schon ein Stück weit aufgeheizt, verständlicherweise. Wir wissen ja auch, dass das Opfer halt auch einen großen Freundeskreis hier in der Region hatte. Und die haben natürlich auch völlig verständlicherweise da noch was getan. Man muss ja irgendwas tun oder in so einer Situation muss man ja irgendwo, versucht man zu reagieren. Und dann haben sie diese Demo gemacht, was ja auch absolut richtig war, was ich auch nachvollziehen kann, was auch durch unsere Meinungsfreiheit natürlich gedeckt ist, wie auch in den Vereinigten Staaten gedeckt ist. Da gibt es überhaupt kein Deuteln daran. Das ist legitim und auch absolut in Ordnung, dass sie dort mit Kerzen standen, ja, und eben nach Gerechtigkeit gerufen haben oder gefordert haben. Aber man muss eigentlich mal ehrlich sein, es mag vielleicht noch weitere Demos oder Mahnwachen geben, weitere Aufschreie im Internet vielleicht. Aber wir können im Grunde genommen davon ausgehen, dass der Angeklagte und dieser Freundeskreis wahrscheinlich schon Deutschland verlassen haben oder mit großer Sicherheit woanders hin versetzt werden. Das ist bitter, das tut weh, aber ich denke mal, wir werden uns damit abfinden müssen, dass kein Mörder verurteilt werden konnte, weil nicht genug Beweise vorhanden waren. Das ist unser Rechtssystem, das ganz viele große Vorzüge hat, und es ist auch an der Stelle richtig, auch wenn es bitter ist, das zu akzeptieren und in irgendeiner Form auch mitzutragen, was auch für uns als Journalisten an der Stelle gilt. Was man auf der Demo, was so ein bisschen durchkam, war manchmal, dass Menschen jetzt Bedenken haben, wie es mit der Sicherheit auf der nächsten Säubrennerkirmes bestellt ist, dass vielleicht gar jetzt so ein Freibrief da ist für Messerattacken. Also das halte ich für Unsinn, muss ich wirklich sagen. Man muss sich da jetzt auch nicht in so eine Bedrohungslage hinein verrennen, denn ich gehe wirklich davon aus, und ich glaube, sowas ist einfach ein Einzelfall, das ist bedauerlich und ganz furchtbar für alle, aber sowas kommt nicht jede Woche vor. Das wäre übertrieben, das zu vermuten und aufgrund dieser Vermutung darauf zu reagieren und zu sagen, wir brauchen jetzt mehr Sicherheit oder wir brauchen weniger Amerikaner in Deutschland oder. Das sind ja alles noch Nebenaspekte, die damit reinschwingen, die unserer ganzen Community, besonders hier in unserem Landkreis, nicht gut tun, denn wir leben gut und sicher mit den Amerikanern zusammen. Und ich hoffe, dass das Verhältnis deshalb keinen großen Schaden nimmt und dass es sich dann an der Stelle auch wieder bessert.
Mit was für einem Gefühl gehst du aus der ganzen Sache raus?
Ja, wie gesagt, das hat mich nicht so überrascht. Ich habe schon am Anfang vom Prozess gemerkt, dass das im Endeffekt auf einen Freispruch hinausläuft, weil einfach nicht genügend Beweise vorgetragen wurden, besonders wenn eine Jury involviert ist. Wie das jetzt im deutschen Rechtssystem mit einem Richter ausgegangen wäre, kann ich nicht so klar sagen. Vielleicht wäre es da sogar zu einer Verurteilung aufgrund von Indizien gekommen, aber das ist auch alles sehr, sehr spekulativ. Mich lässt es halt auch mit einem gewissen Gefühl der Bitterkeit zurück, mit einem Gefühl des Mitgefühls für die Familie des Opfers, weil das auch über den privaten Freundeskreis um fünf Ecken so ein bisschen kriegt man das ja mit. Da kennt einer, der kennt den und die kennen die. Das lässt einen also so als Regionalreporter auch nicht kalt. Man ist ja auch selbst in der Region verwurzelt. Wir dürfen aber jetzt nicht anfangen, auf die Amerikaner zu schimpfen oder auf andere oder wie auch immer und daraus uns irgendwelche Vorurteile zusammenbasteln. Das sollten wir betulichst nicht tun.
Ein 28-Jähriger stirbt nach einem Streit auf der Wittlicher Säubrinner Kirmes an mehreren Messerstichen. Der angeklagte US-Soldat wird von einem US-Militärgericht freigesprochen. HP, danke dir für die Einblicke in den Prozess.
Gerne. Danke für deine Zeit.
Mehr zu dem Fall und weiteren spannenden Prozessen aus der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.